Die Firma Kettler hat es extra gebaut für den Bernd und mich. Es ist flexibel. Bist du auch flexibel? Bist du bereit, dass Gott dich verändert, dass Gott eine Schraube löst, dich ein bisschen verschiebt heute Morgen, dich erniedrigt oder erhöht, je nachdem, was er gerade so braucht? Oh, Jesus, hilf, es sind gerade schlechte Voraussetzungen vorhanden. Zumindest die äußerliche Resonanz könnte darauf schließen lassen. Stimmt aber gar nicht, gell? Aber ich möchte kurz beten. Vater Gott, ich danke dir für dein kostbares Wort, das du uns gegeben hast. Es ist so wundervoll, dass wir die Bibel haben, Gott, dass wir diesen Maßstab, diese Richtschnur, diese Klarheit haben durch dein Wort. Ich möchte dir so danken. Und Herr, das ist ein Stück weit eine Lehrpredigt, aber ich bete, dass sie nicht trocken und langweilig ist, sondern dass sie uns richtig erquickt, dass du uns begegnest, wie schon gebetet wurde heute Morgen, und dass du, Heiliger Geist, mich berührst und auch ja uns alle, die zuhören zu Hause und die zuhören hier, berührst. Wir brauchen dich und wir wollen das lebendige Wort, Herr. Wir wollen das Wort und den Geist. Halleluja. Ehre sei dir, Gott. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich sammle total gerne Zitate. Weiß nicht, ob das noch einer von euch macht. Also ich habe so verschiedene Büchlein und ich schreibe mir immer Sachen auf. Und manchmal, wenn ich nicht weiß, was ich lesen soll, dann schlage ich dieses Büchlein auf und gehe so da durch. Und vorgestern habe ich eins gefunden, das ist von Corrie ten Boom. Wer weiß, wer Corrie ten Boom war? Die Zuflucht ist so ein Film. Das waren Holländer. Ihr Vater hatte, glaube ich, ein Uhrenmachergeschäft und sie und ihre Schwester Betsy sind in das Konzentrationslager, wie hieß es gleich? Ravensbrück, vielen Dank, gekommen. Die Schwester ist dort gestorben. Corrie ten Boom hat überlebt. Sie hat dann später, glaube ich, einen von diesen Verwaltern oder ja, der im KZ da war, getroffen, ihm vergeben. Also sie ist eine große Frau Gottes gewesen. Wirklich hammermäßig. Und sie hat ein Zitat gebracht, es ging ungefähr so: Wenn du im Zug sitzt und der Zug fährt in einen Tunnel und deine Welt wird gerade dunkel, was machst du dann? Du springst aus dem Zug? Mm-mm. Du bleibst sitzen im Zug und du vertraust darauf, dass der Lokführer weiß, wo die Schienen sind, dass er dich in die richtige Richtung fährt und dass nach dem Tunnel das Licht wiederkommt. So ähnlich war das Zitat. Bisschen kürzer. Und ich fand das so stark. Und vielleicht möchte Gott dir das heute Morgen sagen. Vielleicht ist Traurigkeit in dein Leben gekommen. Vielleicht ist was Schweres in deinem Leben passiert. Vielleicht geht's gerade nicht so richtig rund. Dann mach dir das doch mal. Stell dir das Bild vor. Du sitzt im gleichen Zug wie vorher auch. Fährst durch einen Tunnel. Aber der Tunnel ist nicht das Ende deiner Reise. Er ist nur ein Augenblick. Und er hat ein Ende. Und das Licht kommt. Alles, was du brauchst, ist, dass du sicher weißt, dass Jesus immer noch da vorne sitzt und die Lok fährt. Da solltest du vielleicht nochmal kontrollieren, falls du Bedenken hast. Sitzt Jesus noch am Steuer? Sagt Jesus noch, wo es lang geht in deinem Leben? Dann bist du auf der sicheren Seite. Amen?
Amen.
Amen. Ja, ich möchte gern was vorlesen aus der Bibel. Und es wäre cool, wenn du es mit mir aufschlägst. Da sind wir nämlich, halten wir uns ziemlich lange drin auf. In Epheser 4, ab Vers 11. Epheser 4, ab Vers 11. Da ist ja diese, ja, bekannte Stelle bezüglich der Dienstgaben. Nicht die einzige, aber eine, die, ja, am häufigsten zitiert wird und auf die ich mich in der Predigt beziehen möchte. Meine größte Herausforderung, es war total schwer, diese Predigt zu schreiben. Ich sage euch warum. Weil ich sie eigentlich schon hatte. Ich habe für die Leiterschule 3, die wir komplett überarbeitet haben, das heißt für die Zellleiter, eine ganz ausführliche Erarbeitung gemacht bezüglich dieses Themas. Ich habe mehrere Bücher dazu gelesen und habe das alles so verarbeitet und eingebaut. Das heißt, ihr Zellleiter wahrscheinlich nächstes Jahr an irgendeinem Samstag, ich weiß nicht ganz genau den Ablauf, haben wir das nochmal richtig ausführlich. Und dann habe ich gedacht, weil ich gespürt habe, Gott zieht mich in die Richtung, dann kürze ich das einfach und dann machen wir das in der Predigt, weil es ist ja schon da, die Substanz. Und dann habe ich gekürzt. Ich habe es geschafft, 2 Seiten zu kürzen. Dann ist mir wieder was Neues eingefallen und ich habe wieder was reingetippt. Dann wurde es wieder länger. Also es war Also richtig kurz bin ich nicht geworden. Das heißt, nächsten Monat, wenn ich wieder dran bin, könnt ihr schon mal wissen, das Thema die Dienstgaben Teil 2. Okay, lange Vorrede, jetzt hat der letzte Epheser 4 gefunden, sofern er es denn gesucht hat. Und wir lesen die Verse 11 bis 15. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Langer Text, teilweise verwirrende Formulierungen, so für das moderne Ohr, aber wir gehen da Stück für Stück rein. Herr Bernd hat einen guten Einstieg eigentlich schon gegeben in dem Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund. Ja, vielleicht ist euch das aufgefallen im Alten Testament, wenn ihr das Alte Testament lest. Ich habe jetzt gerade mit dem Buch 2. Mose, mit dem Buch Exodus angefangen heute Morgen. Immer wenn das Volk Gottes ein Problem hatte und die gebetet haben, zu Gott geschrien, dann hat Gott eigentlich was für uns Menschen vielleicht Ungewöhnliches gemacht. Er hat einen Menschen berufen, dieses Volk zu leiten. Mose zum Beispiel, das war jetzt heute Morgen, also morgen kommt der Dornbusch. Jetzt sind wir gerade an der Problemstelle in meiner Bibellesezeit. Und im Buch der Richter ist das vielleicht am eklatantesten zu sehen. Da liest du und sie sind wieder von Gott weggelatscht und haben wieder Blödsinn gemacht und schlägst die Hände über dem Kopf zusammen. Aber dann kommt dann der nächste Richter und dann kommen sie wieder in die Spur. Ja, dann kommen sie wieder aus der Spur. Es wiederholt sich eigentlich ständig. Und ich glaube, ein Stück weit ist es auch im neuen Bund schon noch so. Leiterschaft ist wichtig, Dienstgaben sind wichtig, aber sie haben eben nicht diese Position, die sie vorher hatten. Und wir lesen ja auch hier, wir sollen nicht Unmündige sein. Jeder Christ soll reif sein, soll selbst beurteilen können, soll das Wort Gottes kennen. Und ganz ehrlich, es gibt so viel Literatur und auf YouTube und so viel christliche Sachen und du kannst in die Irre geführt werden. Obwohl der da ein weißes Hemd und eine Krawatte anhat und christliche Kirche draufsteht, das sind manchmal Nuancen. Wir haben tolle Bibellehrer, gute Bibellehrer im Reich Gottes. Und ja, trotzdem muss ich manchmal sagen, an der Stelle kann ich nicht mit dir gehen, weil ich verstehe die Bibel an dem Punkt so. Es ist nicht immer heilsnotwendig, dann ist das nicht dramatisch. Aber es gibt auch Punkte, zum Beispiel diese, ich sag mal, übertriebene Gnadenlehre, die jetzt in Amerika und ich weiß nicht, inwiefern sie in die deutschen christlichen Bücher schon rübergeschwappt ist. Ich glaube, sie ist dabei gerade. Es werden Dinge übersetzt von bestimmten Leuten. So nach dem Motto, Gott hat alles getan, was wahr ist, aber du musst nichts mehr tun. Und also so ein bisschen. Ja, es fühlt sich so nach Freiraum zum Sündigen an und es ist ja egal was, Hauptsache du hast das Ticket in den Himmel und kannst leben wie die wilde Wutz. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber das ist eigentlich nicht mein Thema. Ja. Wir haben ja wieder dieses gruselige Lied gesungen, die Melanie hat das ausgesucht. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, lass mich auf dem Wasser laufen. Also ich weiß nicht, ob ihr das nicht gruselig findet. Das ist ein gruseliges Lied. Es hat eine wundervolle Melodie, die Akkorde sind so betörend, aber der Text, wenn du den aufrichtig meinst, also ich bin entschieden, den immer aufrichtig zu singen, alles andere ist kalter Kaffee. Alles andere, Gott nur halb, aber die Predigt haben wir ja schon gehalten, ist eigentlich rum, aber irgendwie hat es mich jetzt nochmal, Melanie, es hat mich dahin getrieben zu sagen, nimm dich doch selber nicht so wichtig. Fang endlich an, deinem Lokführer mal ordentlich zu vertrauen. Wenn der Tunnel kommt, mach die Augen zu und sag, ja, es wird schon vorbeigehen. Weißt du, so tritt deiner Angst in den Hintern und mach's trotzdem. Lass dich nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern vom Heiligen Geist. Das ist, als wir das Lied gesungen haben, habe ich mich erinnert an ein Ereignis in meinem Leben. Wenn du Gemeindemitglied bist, kennst du die Story schon. Entschuldigung. Ich hoffe, du schaltest trotzdem jetzt nicht ab. 2004, waren jetzt im Juni 12 Jahre, waren wir in Schottland auf einer Konferenz. Da ging es um Zellgemeinde. Da bin ich Gott begegnet in einer Weise, wie außerhalb von Bekehrung und Geistestaufe, ja, fast gar nicht. Vielleicht noch mal an einem Erweckungsort woanders. Aber das war sehr, sehr dramatisch. Ein amerikanischer Prediger, der Larry Stockstill, war Gastsprecher in der schottischen Gemeinde, hat den Bernd nach vorne gerufen, hat ein hammerprophetisches Wort über ihm gehabt, hat für mich gebetet, ich bin im Geist gefallen und dann lag ich da auf der Erde und das war wie, wenn du das Radio eingeschaltet hättest. Ich lag auf diesem Boden, aber ich war eigentlich gar nicht mehr da. Und ich habe Gott gehört. Die ganze Zeit. Das war so viel, das hätte ich gar nicht aufschreiben können. Handy hatte ich, glaube ich, gab es damals schon so Handys, so, weiß nicht, so Leute, vielleicht, weiß nicht mehr, 2004 habe ich vergessen. Also es war noch nicht so die Zeit, aufnehmen hätte ich können, aber das ging alles so schnell und es war so viel. Und ich möchte nur auf ein oder zwei Sachen, die ich da erlebt habe, am Boden eingehen. Das erste war, es war der einzige Moment in meinem Leben, an den ich mich bewusst erinnern kann, in dem ich keine Angst hatte. Also ich habe jetzt auch, ich empfinde jetzt nicht Angst, ihr guckt jetzt nicht so bedrohlich, die meisten von euch. Aber versteht ihr das Gefühl, es war noch mehr als die Abwesenheit von jedweder Angst. Es war das Gefühl, wenn Gott zu mir sagen würde, die haben uns ja dann von Kolumbien und G12 und allem möglichen erzählt, flieg alleine nach Kolumbien. Und wer mich kennt, weiß, ich fliege schon überhaupt nicht gerne so wirklich weit weg. Ich bin so gerne zu Hause. Und dann auch ohne den Bären, das wäre total ätzend. Aber in dem Moment, ich hätte ohne zu zögern ja geschrien. Oder wenn in diesen Gottesdienstsaal ein Löwe reingelaufen wäre oder ein Amokläufer oder irgendwas. Es war so ein, ich habe das nie vorher und nie nachher erlebt in der Gegenwart Gottes, dieses Gefühl. Alles in der Lage zu sein, alles zu tun, von nichts, versteht ihr, sich von nichts einschüchtern zu lassen in dem Moment. Das war, also es war, ja, ich kann es nicht mit Worten wirklich gescheit beschreiben. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir brauchen. Dass die Liebe Gottes, dass wir zulassen, dass die Liebe Gottes unsere Furcht austreibt. Oder dass wir auch Dinge tun, obwohl wir Furcht haben. Das kann man. Es gibt Dinge, die hast du getan. Du hast deine Mathearbeiten früher geschrieben. Hast da nicht viel Wahl gehabt. Außer du warst in der Waldorfschule. Ich glaube, da gibt es keine Noten und so. Aber ob das am Ende das Gelbe vom Ei ist, von der philosophischen Hintergrundgeschichte mal ganz abgesehen. Wir haben alle schon Dinge getan. Auf Ämter gegangen, mit Leuten geredet, Gerichtsverhandlungen gehabt, was auch immer. Termine, vor denen wir Angst hatten. Und wir haben sie trotzdem getan, weil wir es manchmal mussten. Ich glaube, ein richtiger Christ ist kein Dünnbrettbohrer. Der geht nicht den bequemsten Weg. Der drückt sich nicht irgendwo drumrum. Irgendwelche Schullehrer haben mir den Begriff ins Gehirn gepflanzt. Dünnbrettbohrer. Also, ist jetzt stolz, dass ich sage, also mich haben die nie so genannt, aber ich war der unbeliebte Streber, wo die Eltern immer sagten, mach's wie die Iris, die macht immer erst die Hausaufgaben. Das hat dann andere Nachteile gehabt, so, aber egal. Nimm dich nicht so wichtig und guck doch deiner Angst mal ins Gesicht. Und eine Sache, die ich in Schottland auch wusste, da hat Gott mir ja diese Zellvision so ins Herz gebrannt, dass ich wusste, das müssen wir unbedingt, also das gibt's keinen. Ich habe so Feuer gefangen auf die Erde da. Und ich habe zu Gott gesagt und empfunden, mir ist es schnurzegal, welche Rolle ich dabei spiele. Gott, ich sitze in der ersten und in der letzten Reihe. Ich mache das, was keinen interessiert und was keiner sieht. Oder du kannst mich auch vorne haben. Es ist mir sowas von egal. Aber versteht ihr, das hat so gebrannt, dass ich gesagt habe, Hauptsache es kommt. Hauptsache das Ding kommt und dein Reich wird gebaut und du kriegst Ehre und Durchbrüche kommen und Veränderung passiert und Deutschland wird gesegnet und Menschen werden gerettet. Ja. Ich hatte dann Gelegenheit, die verschiedensten Dinge zu erleben danach. Schöne und schlimme Dinge. Aber meine Entscheidung ist geblieben. Und das ist so wichtig. Ich bin jetzt in der ersten Reihe. Mein Gesicht hängt irgendwo da und da. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt so ausgesucht hätte, aber irgendwie ist das gerade dran. Aber ich will die Freiheit behalten, dass wenn Gott morgen zu mir sagt, du machst jetzt nur noch Gebet oder gehst wieder in die Welt arbeiten, dass ich sagen würde, ich mache alles, was du willst, Gott. Es ist mir egal. Versteht ihr? Es ist mir, das Wort kann ich jetzt nicht sagen, aber schnurzegal, kann ich sagen. Es ist mir total egal, völlig egal. Klar, man hängt an Sachen, es sind Prozesse, ich weiß nicht, wie das wäre. Wahrscheinlich würde ich auch mal aufmucken oder heulen oder weiß ich nicht. Aber ich will, was Gott will. So, und wenn wir jetzt uns die Dienstgaben angucken, dann geht's auch nicht um Titel und um, wir tun uns jetzt mal auf die Schulter klopfen oder wir verteilen jetzt Schilder, Prophetin Melanie oder weiß ich nicht was, ja. So, das ist, ich glaube, das ist nicht wirklich wichtig. Das Kuriose ist ja auch im deutschen Kontext, wenn man es von der akademischen Seite sieht, Pastor kann man ordentlich werden, da kriegt man irgendwie so ein Schild und eine Lizenz von öffentlichen Kirchen. Aber beim Apostel und beim Evangelisten wird es dann schon enger. Ja. Ne? Da kann man kein Studium machen, wo man dann nachher als Evangelist, zumindest nicht vor dem, was jetzt akademisch anerkannt ist. Wir waren in Duisburg auf einer Konferenz im Januar, der Bernd und ich, die hieß Exponential. Da ging es darum, wie Gemeinde sich multiplizieren kann. Und da waren Amerikaner, das sind ja immer die Amerikaner. Wir sollten sie lieben und nicht verurteilen, weil die erleben Sachen, die sind einfach cool. Und wenn es die Koreaner sind, dann finden wir die cool. Wir lernen von allen oder völlig vorurteilsfrei. Kein Anti-Amerikanismus im Volk Gottes. Wir sind nicht gegen, wir lernen von allen. Und der hat dann, jetzt habe ich einen Faden verloren. Der hat dann Sachen, das war jetzt für irgendjemanden, der noch was gegen Amerika hat. Kannst du gleich Buße tun. Der hat uns dann Sachen beigebracht. Ah, wo will ich hin? Herr, hilf mir. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Und er hat von seiner Gemeinde erzählt. Er hat in Chicago Gemeinde gebaut, hat mit einer Handvoll Leute angefangen, hat Kleingruppen gebaut, dann eine Kirche gegründet, hat verschiedene Campus und mittlerweile 7.000 oder 8.000 Gottesdienstbesucher am Wochenende an 14 Standorten waren es, glaube ich, ne, in der Gegend. Und total cool, in kurzer Zeit was hochgezogen, beeindruckende Geschichte. Und er erzählt dann, wie er Leute ausbildet und aussendet, dann Gemeindecampus zu leiten. Und dann war so eine Fragestunde. Oder es war so eine Plenumsdiskussion. Also man konnte ihn jedenfalls Fragen stellen. Und einer fragte, es war ja ganz viel BFP-Pastoren, das heißt Leute, die ganz ordentlich die Bibelschule, das theologische Studium gemacht haben, einen Abschluss. Und die haben dann ihn gefragt, den Pastor Dave, ja, welche theologische Ausbildung haben die denn, die du da aussendest? Die Campus-Pastoren, genau, die Gemeindestandorte leiten. Dann hat er gelächelt und hat gesagt, die gleiche, die Jesus und die Jünger damals auch hatten. So, ich glaube so, was wir an Wissen haben, prozentual gesehen zu dem, was wir umsetzen, ist gigantisch. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, dass wir in der Theorie so fett sind und im Tun so mager. Versteht ihr? Und klar, die Dienstgaben, das ist nicht die Masse der Christenheit. Das ist wie beim Fußball. Da sind dann 11 und ein Trainer. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Gibt's bestimmt auch Bücher drüber. Mag ich jetzt keine Zahl abgeben. Aber es geht nicht um Titel. Es geht nicht um, wer ist wichtiger. Es geht nicht drum, wo bin ich. Es geht darum, dass jeder seinen Platz einnimmt. Und dass er den gerne einnimmt. Und dass er sagt, super Jesus, letzte Reihe, coole Kiste, vorne Gesicht zur Front, coole Kiste. Aber es spielt in der Wertigkeit überhaupt keine Rolle, wisst ihr das? Und eigentlich geht es sogar immer mehr um die, die man nicht sieht. Das sind eigentlich, was die Ausführung betrifft, die wichtigeren. Versteht ihr? Die 11 Männer, die, ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich weiß, 11 Männer, 2 Tore, 90 Minuten, das ist, was ich weiß. Und vor dem Spiel ist nach dem Spiel und so Sachen haben Leute da irgendwie gesagt. Der Trainer wird immer entlassen, wenn die einen Fehler machen. Das habe ich auch gelernt. Ich weiß nicht, ob das biblisch ist. Ich denke nicht unbedingt. Vielleicht Vergebung ist möglich. Aber entscheidend sind ja die, die man sieht. Das sind die Spieler. Das ist die Masse. Das ist die Mehrheit von uns. Und auch nicht jeder, der eine Dienstgabe ist und vielleicht schon eine Weile Christ ist, agiert schon in der Dienstgabe. Versteht ihr? Vielleicht sitzen hier 3 Apostel, 5 Propheten, 7 Evangelisten und 3 Hirten und Lehrer oder weiß ich nicht. Ja, ist einfach mal so dahingeschmissen. Oder 30, das weiß ich nicht. Gott weiß das. Und es ist cool, das rauszufinden. Und ob du nun Trainer bist, auf der Reservebank sitzt oder mitspielst, sei doch einfach begeistert da, wo du gerade bist. Sei doch einfach treu da, wo du gerade bist. Das ist eine coole Kiste. Und wenn der Trainer oder wenn Jesus Leute austauscht oder Sachen sich verändern, dann spiel genauso wie vorher, weil du spielst ja nicht für dich, du spielst ja für den, dem der ganze Verein gehört. Und der heißt nicht Trümper mit Nachnamen. Überhaupt gar nicht. Der heißt Christus mit Nachnamen, stimmt ja nicht, gell? Aber das ist Jesus. Und ich habe großen Respekt davor, dass es auch das Christuszentrum ist. Es ist Jesus seine Gemeinde. Es ist sein Ort. Und er beruft, er setzt ein und er hat das Sagen. Und ich merke, wie er mich in die Schule nimmt, mich selber immer weniger wichtig zu nehmen. Dinge, wenn Leute, Christa sagt, sauer auf mich sind, weiß ich nicht, wie kann man auf mich sauer sein, aber dass man ja Dinge loslässt, Dinge vergibt, zusammensteht. Dass ich Dinge nicht persönlich nehme, selbst wenn sie persönlich gemeint sind. Das sind Sachen, da läuft man so als Leiter durch. Du auch. Auch als normaler Christ, als Zellleiter, als Dienstbereichsleiter, was auch immer du tust. Nicht angefressen sein. Von Randy Clark habe ich gelernt, it's hard to offend a humble person. Du, der Satz geht mir nach. In German, es ist sehr schwer, einer demütigen Person einen Anstoß zu bereiten oder sie zum Ärger zu verleiten. Das ist ein cooler Satz. Da bin ich noch nicht so ganz angekommen. Und es ist total spannend, eine Selbstanalyse zu machen anhand der Dinge, über die du dich ärgerst, die du total doof findest, an denen du Anstoß nimmst. Das ist super spannend und sagt eine Menge über dich aus und über mich. Okay, das steht alles nicht auf meinem Skript, aber das ist alles total cool. Also mir gefällt das. Sehr gut. Okay. Wozu sind die Dienstgaben da? Es ist wie in der Familie. Wozu sind Eltern da? Damit es den Kindern gut geht. Wessen Leben hat sich denn dramatisch verändert, als es plötzlich weh gemacht hat? Hä? Wer hat den Preis bezahlt? Wer hat die Scheiße weggemacht? Wer ist nicht mehr ausgegangen? Wer hat sich nach Zeiten der Zweisamkeit zurückgesehnt? Manchmal. Die Eltern. Und es ist cool, dass es Eltern gibt. Es ist cool, dass es einen Vater und eine Mutter gibt. Ich merke das manchmal. Ich bin schon auch straight. Aber wisst ihr, wenn ich alleine wäre mit meinen 3 Kindern, so Jungs, wisst ihr, ihr kennt das ja nicht, aber Jungs, wenn die einen angucken, aus diesen blauen Augen und sagen, Mama, ich habe doch erst eine Stunde an meinem Handy gespielt. Das ist hart für mich. Dann tun die mir leid, denke ich, naja, dann geh halt an den Computer oder so. Nee. Versteht ihr? So. Aber ich habe einen Mann, der hat seinen Platz eingenommen, preis dem Herrn, und der ist cool, ist der Beste überhaupt, das habe ich euch schon mal gesagt, nur dass ihr es nicht vergesst. Das ist jetzt kein Geschleime, das ist absolute Wahrheit. Und er setzt Grenzen. Neulich habe ich wieder mal so an einer Stelle versucht, ihn weich zu bohren. Dann sagt er, Iris, wenn wir das machen, dann ist das so und so und dann besteht die Gefahr. Und lass uns doch einfach da bei unserem Kurs bleiben. Dann habe ich gesagt, super, Amen, ich bin dabei. Ich gucke einfach nicht mehr in diese blauen Augen, guck dann in eine andere Ecke und dann schaffe ich das. So. Und so ist es in der Gemeinde. Es gibt die, ich sag jetzt mal, ich greife vor, die Betütteler, die Pastoren, die streicheln, die kümmern, die Gras geben. Und dann gibt's diesen mehr apostolischen Aspekt, der dann in den Hintern tritt und sagt, jetzt mach mal selber was für Gott und setz dich nicht dahin und ruh dich nicht aus und so einen Dienst solltest du wenigstens auch haben, damit die anderen nicht noch 50 Aufgaben haben. Weißt du so? Yes. Das ist cool. Wir brauchen diese Dienstgaben. Die sind gut. Und eins möchte ich noch sagen, der Matthias hat mich eigentlich da drauf gebracht. Neulich, als die Grace ihn hier vorne hingeholt hat, um sein Zeugnis zu geben und meine Schwiegermama, hat er so einen Satz gesagt, den fand ich wichtig, den möchte ich in ähnlicher Weise hier sagen. Menschen mit Gaben. Menschen, die von Gott Dienstgaben oder zu Dienstgaben zugerüstet worden sind, geistliche Leiter, haben Dinge falsch gemacht, haben Schmerzen verursacht, haben Dinge missbraucht, haben Menschen verletzt, haben Fehler gemacht. Und wenn dich das betrifft, dann lass mich als ein Stellvertreter dieser Gruppe sagen, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich im Namen von wem auch immer, wenn ich es gewesen bin, ich bitte dich von Herzen um Vergebung. Sie provozieren und treten dir manchmal auf den Fuß, das meine ich nicht. Aber wenn sie durch sündhaftes oder kontrollierendes Verhalten, was Bernd am Anfang angesprochen hat, dein Leben zum Beispiel verletzt haben, dann möchte ich dich um Vergebung bitten. Das ist nicht, was Gott wollte und es tut mir leid. Und ich bitte dich, ich bin einer davon, vergib uns, wenn wir das gemacht haben. Lass uns kurz beten. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du all die Herzen heil machst, wo hier Katastrophen passiert sind, wo hier durch falsche Entscheidung, durch Kontrolle, durch fehlerhaften Gebrauch, Missbrauch von Macht, durch verletzendes Verhalten, durch Herabsetzung, durch nicht segnen, sondern ja, andere Dinge, Leben beeinflusst und Menschen eingeengt, verletzt, gekränkt, erniedrigt worden sind. Ich bete, Gott, dass du Heilung schenkst, dass du Freisetzung schenkst und dass der Teufel an dieser Stelle nicht das letzte Wort behält, sondern du. Und Herr, wir können vergeben, auch wenn diese Menschen es vielleicht selber nie eingesehen haben. Wir können vergeben. Du gibst uns die Kraft zu vergeben. Du hast uns vergeben. Und Vergebung setzt uns frei. Sie setzt uns frei, in unsere Berufung zu kommen. Vergebung setzt uns frei, Menschen wieder neu zu vertrauen, trotz schlechter Erfahrungen. Und ich bete, Herr, dass du meine Brüder und Schwestern, die das betrifft, die das jetzt heute hören oder irgendwann hören auf CD, dass du sie freisetzt aus dieser Gefangenschaft und dass du sie rausrufst wieder an ihren Platz, aufs Spielfeld, an den Ort, wo ihre Berufung und ihre Bestimmung ist. Darum bitte ich dich, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Kleines Geheimnis, es funktioniert auch umgekehrt. Also Schafe können auch den Hirten beißen. Tut auch weh. Muss man auch vergeben und sich wieder zu der Herde hintrauen. So, nur mal so ganz nebenbei. Der Wolf im Schafspelz, von dem hat Jesus ja geredet, nicht vom Wolf im Hirtenpelz, aber beides gibt's. Ne? Wie auch immer. Okay, jetzt war es cooler Vorspann. Kommen wir zum ersten Punkt, der Apostel. Der Apostel wird zuerst genannt und irgendwie hört man darüber nicht so viel. Es gibt ja Kirchen, die sich so nennen, apostolisch, neuapostolisch, mit teilweise sehr interessanten, wie ich finde, nicht unbedingt biblisch untermauerten Strukturen und Funktionen und wo Menschen vielleicht einen Platz bekommen, der ja ihnen nicht so gehört. Ein Leiter ist so gut, wie er sich überflüssig machen kann. Ich glaube, das ist von dir oder du hast es irgendwo her, ich weiß es nicht, von dir habe ich es. Es geht immer um die Kinder, es geht um die Gemeinde, es geht um die Heiligen, also um die große Menge. Es geht nicht um den Held, der da irgendwo aufgeklebt ist und der das Schild Apostel oder hier so zwei Sterne oder was man da beim Militär so oder auf der Visitenkarte. Wisst ihr, das ist nicht so das Ding. Es geht darum, eine Funktion auszuüben mit einer Befähigung, die Gott dir gegeben hat. Und da kannst du dir gar nichts drauf einbilden, weil du hast sie nur, weil Gott sie dir gegeben hat. Wenn du den Heiligen Geist hörst, wenn du in den Geistesgaben dienst, ist das cool. Aber auch das ist keine Belohnung für ordentlich Christsein 25 Jahre. Es ist ein Geschenk des Heiligen Geistes, der teilt aus, wie er will. Und bei den Dienstgaben ist es auch so. Es ist Gott gegeben. Und du hast einen Auftrag zu erfüllen, du wirst Rechenschaft geben am Ende deines Lebens, ob du den ausgeführt hast. Und du hast wahrscheinlich eine größere Erwartung vom Himmel her gegen dich gerichtet. Das ist gar nicht so witzig. Ich glaube, das ist mit großer Ernsthaftigkeit verbunden und mit großer Ehrfurcht sollten wir das betrachten, was da von Gott auch erwartet wird. Die Gabe des Apostels ist eigentlich nie wirklich ausgestorben, aber man hat den Begriff nach dem ersten Jahrhundert immer weniger benutzt. Es gibt Theologien, die sagen, dass es nur die ursprünglichen 12 Jünger sein könnten. Aber das ist nicht wahr. Wenn du deine Bibel ordentlich liest und auch die Apostelgeschichte studierst, wirst du finden, es gibt andere Apostel, die namentlich benannt werden. Paulus, der reicht ja schon, um dieses Konstrukt an Gedanken zu sprengen, zu sagen, okay, das kann ja nicht sein. Der wurde später berufen und ja, könnt ihr nachlesen. Dann Epheser 4, unsere Bibelstelle von heute, 1. Korinther 12 oder Römer 12. Das heißt, wenn Gott in die Gemeinde gesetzt hat, dann hat er die gesetzt, bis das Zeitalter der Gemeinde vorbei ist. Das heißt, bis Jesus uns hier abholt und die Hütte brennt, ne? Bis das Ende kommt. So lange ist das so. Jesus selbst hat alle 5 Dienstgaben erfüllt. Da kommen am nächsten Mal die Bibelstellen dazu. Was ist nun ein Apostel? Jesus war auf jeden Fall einer. Die 12 Jünger, die ersten waren welche, Paulus war einer, andere. Apostolos ist ein griechisches Wort und das bedeutet einer, der ausgesandt wird. So wie dein Briefträger, der wird ausgesandt von der Deutschen Post oder von wem auch immer. Klingt jetzt gar nicht mehr so spektakulär, bombastisch, wenn man das so überträgt. In einem Buch habe ich eine Definition gefunden, die ist kurz und prägnant und trifft den Apostel, finde ich, auf den Kopf. Die haben nämlich geschrieben, ein Apostel ist ein Gesandter, der sendet. So, das ist für die, die es gerne kurz und knackig mögen. In Apostelgeschichte 13 wird zum Beispiel auch Barnabas zusammen mit Paulus als Apostel für die Heiden genannt. In 2. Korinther 12 gibt es Zeichen eines Apostels, die gewirkt worden sind. Geduld, Zeichen und Wunder, Kraftwirkungen. Scheinbar gehören Geduld, Zeichen, Wunder und Kraftwirkung, ist eine witzige Kombi übrigens, ne? Zum Apostel dazu. Kenneth E. Hagin sagt, um in diesem Amt stehen zu können, muss man ein persönliches Erlebnis mit dem Herrn gehabt haben, das über das Gewöhnliche hinausgeht. Also ich werfe immer Sachen ein, die Leute gesagt haben, das ist nicht die Bibel, aber ich fand das bemerkenswert interessant, wahrscheinlich war ja, und hilfreich, um das Gesamte zu verstehen. In 1. Korinther 3, Vers 10 sagt Paulus, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Das mit der Grundlage wiederholt sich an verschiedenen Bibelstellen im Neuen Testament, auch in Epheser 2, Vers 20. Da schreibt Paulus, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also der Apostel ist irgendwie einer, der was anfängt, der eine Grundlage legt, das Fundament ausschaufelt, der ein Pionier ist. Und der Dienst des Apostels vereinigt sich auch mit den anderen Dienstgaben. Der Apostel hat eine übernatürliche Ausrüstung, die Leitung genannt wird. In 1. Korinther 12 sind andere Begriffe genannt. In Englischen sind es dann Administrators oder Governments, auf Deutsch Verwalter, Regierungen, Managing, sagt eine englische Übersetzung. Also es klingt ja schon fast wie Manager. Leitungsaufgabe, Gabe der Leiterschaft. Manfred Roth übersetzt an einer Stelle leitende Verwaltungsaufgabe. Und Kenneth Hagin sagt auch, dass ein Missionar, das ist ja jetzt ein Begriff, den wir so nicht haben in der Bibel. Trotzdem betrachten wir Missionare voller Ehrfurcht. Menschen, die ihr Heimatland verlassen, in ein anderes gehen, um dort zu evangelisieren. Er sagt, ein Missionar ist eigentlich eine besondere Form eines Apostels, der Pionierarbeit leistet, der den Boden bereitet, der eine Grundlage legt. Ja, andere, die neben Jesus und den 12, Barnabas und Paulus, noch als Apostel bezeichnet werden, ist Jakobus, der Bruder des Herrn, Andronikus und Junia, Silvanus und Timotheus, Apollos, zwei Brüder in 2. Korinther 8, deren Namen nicht genannt werden, und der Epaphroditus. So, das sind alles Beispiele. So, wenn jemand zu dir kommt und sagt, das Zeitalter der Apostel ist vorbei, das waren doch nur die 12, dann kannst du dem sagen, Moment, ich weiß da was. In meiner Bibel steht, guck doch mal in deine. Ja. Okay, ich springe jetzt mal ein bisschen. Das ist ein ganzes Buch, was ich mir hier ausgedruckt habe. Ja, dann kam so, Wandel, Gesellschaften wandeln sich, Menschen entwickeln sich, es gibt Einflüsse des sogenannten Zeitgeistes. Und selbstverständlich leben wir in einem Land, wo starke Führerschaft sehr negativ belegt ist, aufgrund unserer Geschichte. Wir kommen immer wieder an den Punkt zurück. Das Dritte Reich, der Zweite Weltkrieg, die Dinge, die passiert sind, der Führer, entsetzlich, fürchterlich, grausam, barbarisch. Aber die Gefahr ist ja, wenn man etwas Negatives erlebt auf der einen Seite, dass man auf der anderen vom Pferd fällt. Es gibt Väter, die ihre Kinder misshandeln. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die das erlebt haben. Wenn ich keinen anderen Vater kennen würde, könnte ich denken, alle Väter sind so. Also schaffen wir doch die Väter ab und lassen die Frauen alleine die Kinder großziehen. Ist das Risiko geringer? Dass das auch nicht so richtig gesund ist, ist den meisten von uns klar. Und starke Leiterschaft, wenn sie ein dienendes Herz hat, wenn der Mensch Gott von Herzen lieb hat, sich selber nicht so wichtig nimmt und in der Demut Menschen führt, ist das eine Hammersache. Ein Vater, der seinen Platz in der Familie einnimmt, der Grenzen setzt, der streng ist, aber nicht, weil er es total cool findet, wenn die parieren, wenn die Schlagzeug spielen, aufhören, wenn er so macht. Also nicht, dass er, versteht ihr, dass er sich da dran hochzieht, sondern weil er seine Kinder liebt. Und nehmen wir das Bild vom Orchester. Wie cool ist das denn, wenn der Klarinettist an der Stelle aufhört, wo er aufhören muss, damit man die Geige hört? Versteht ihr? So, das ist ja nur, da sind strenge Grenzen von Takt zu Takt und vorne der fuchtelnde, schwitzende, wo man gar nicht weiß, wofür ist der überhaupt gut. Der scheint wichtig zu sein in so einem Orchester. Also, versteht ihr? Damit das da zusammen funktioniert. Und so ähnlich ist das vielleicht beim Apostel auch. Vielleicht findet man den wirr, wenn die Haare so fliegen beim Dirigieren oder ich weiß es nicht. Aber hey, der Typ sorgt dafür, dass alles seinen Platz hat und dass jeder weiß, wann er dran ist und dann gibt er Feedback und weiß ich nicht, was der alles macht. Also es entstand eine Angst und auch in der Christenheit ist es eigentlich so ein bisschen hinten runtergefallen. Aber es ist am Kommen, es werden neue Bücher geschrieben, man traut sich wieder, den Begriff zu nennen. Und ganz ehrlich, es gibt viele Leute, die werden Pastoren genannt, auch Leute, die ich jetzt übergemeindlich schätze, die sind eigentlich keine, sind eigentlich Apostel. Aber irgendwie ist jeder erstmal Pastor, der ein geistlicher Leiter ist. Also das kennen wir, da gibt es in Deutschland eine Urkunde für, dann ist das gut. Versteht ihr? Lasst uns mal so ein bisschen aus unseren Kästchen und Schränkchen rausgucken und überlegen, was könnte die Bibel meinen. In einem anderen Buch las ich, ein weit verbreiteter soziologischer Begriff für Apostel lautet charismatischer Leiter. Fühlt sich schon ein bisschen leichter an zu verstehen. Charismatisch meint hier aber nicht, der hat jetzt das volle Köfferchen mit den Geistesgaben immer dabei, sondern charismatisch bezieht sich auf eine gewisse Ausstrahlung, ein gewisses Maß an Autorität. Das sind Leute, denen hören Leute zu, denen hört man gerne zu. Wenn der was sagt, das macht irgendwie was. Oder wenn du dir überlegst, wie mache ich denn das, dann kommt man vielleicht auf die Idee, ich könnte ja den mal fragen. Das ist sowas, ja, wo Gott auch Gunst gibt in Menschenherzen. Es gibt den Apostel, das habe ich gelesen und das glaube ich, dass das so ist, in verschiedenen Wirkungskreisen. Ein Apostel könnte beispielsweise, ich hatte das noch nie überlegt, jemand sein, der ein Netzwerk von Lobpreisleitern beeinflusst. Auf einer übergemeindlichen Ebene ist und der dir jetzt nicht nur beibringt, wie man spielt, wie du die Akkorde drückst, sondern der dir etwas über Anbetungsleitung beibringt, der dir diesen geistlichen Aspekt beibringt und auf den andere Leiter hören und ihm nachfolgen. Per Definition ist ein Apostel ein Leiter von Leitern. Das heißt, wenn wir das jetzt mal auf uns runterbrechen, ganz ehrlich gesagt, als Zellleiter, wenn du eine Leiterzelle hast, hast du ein apostolisches Moment. Versteht ihr? Die 5 Dienstgaben tauchen, wenn du Gott nachfolgst, in deinem Christenleben auf. Du bist es nicht notwendigerweise von der Dienstgabe, aber du erfüllst Aufgaben, die der Dienstgabe zugeordnet werden. Hirtendienst, Pastorendienst, wenn du dich um Menschen kümmerst, wenn du dir ihre Probleme anhörst, für sie betest, für sie da bist, ist das eine pastorale Aufgabe. Vielleicht machst du das nicht vollzeitlich, bist nicht als Dienstgabe in dem Sinne von Gott in dem Maß gesetzt, viele Menschen in dieser Weise zu führen oder sogar Seelsorger auszubilden oder Leiter zu leiten, aber du erfüllst sie. Versteht ihr? Seid ihr noch bei mir? Okay. Sie haben herausragende geistliche Gaben. Sie haben laut Helgin, ein tiefes persönliches Erlebnis mit dem Herrn. Sie haben die Kraft und die Fähigkeit, Gemeinden zu gründen. Sie sind Pioniere. Sie sind fähig, angemessene Leiterschaft zur Verfügung zu stellen. Und ihre Autorität geht normalerweise über das Lokale, über die lokale Gemeinde hinaus. Sie leiten Leiter, sie haben Visionen, sie wissen, wo sie hingehen und sie wissen auch, wo die Gemeinde hingelangen soll. Apostel sind in der Regel eher pragmatisch. Das heißt, sie tun, was nötig ist, damit der Wille Gottes in einem bestimmten Bereich getan wird und sie stellen sicher, dass der Job gut erledigt wird. So, jemand, der Dinge anstößt, ein Gesandter, der sendet, ein Leiter von Leitern. Belassen wir es mal dabei. Und an der Stelle möchte ich nochmal einfügen, Gott belohnt eines. Nicht welchen Platz du eingenommen hast, ob du in der ersten oder letzten Reihe mit meinem Bild gesprochen bist. Gott belohnt Treue. Treue ist alles, was Gott interessiert. Ob du Apostel oder Prophet bist oder ob du Hausmeister bist, ob du Verwalter bist in der Gemeinde. Du, ich sag dir, ohne Verwalter, ohne den Thomas und Church Tools und die Terbovens, also ich verliere inzwischen die Details, das war früher anders. Aber und dann frage ich immer, dann sage ich immer, Thomas, wie war das nochmal? Und dann kommt er immer, dupp, hat er die Details in der Hand. Das ist cool. So, wir brauchen einander, uns braucht sich keiner was einbilden. Der gesehen wird, ist nicht wichtiger als der nicht gesehen wird. Der dreimal gelobt wird im Jahr, ist nicht wichtiger als der, bei dem man es vergessen hat oder der 30-mal. Versteht ihr, das spielt keine Rolle. Es ist einfach nur wichtig, dass du dich selber nicht so wichtig nimmst, dass du Jesus vertraust, dass du deinen Platz einnimmst und dass du flexibel bist wie dieses Pult. Wenn er dich erniedrigt, dann gib nach. Wenn er dich erhöht, bleib klar, oder bleib demütig in deinem Herzen. Bild dir nichts ein, sag ja, habe ich ja immer gewusst, dass mir das zusteht. Ne? So, aua, Absturz in Sicht. So, aber es ist cool, das zusammenzumachen. Es ist cool, wenn der Sigi sagt, das, was du machst, oh, und ich denke immer, was du machst, oh, nee. Weißt du, das ist überhaupt nicht das Ding. Und das ist so beeindruckend, wie Gott uns zieht und erzieht. Der Prophet, den sprechen wir heute auf jeden Fall noch an, das war mein Ziel. Die kommen in Epheser 4 und auch in 1. Korinther 12 an zweiter Stelle. Und viele Ausleger sind sich einig, dass die Wichtigkeit mit der Reihenfolge hier schon ausgedrückt wird. Nehmen wir das einfach mal so. Was ist ein Prophet? Um im Amt des Propheten stehen zu können, habe ich aufgeschrieben, ist man ein Diener des Evangeliums, der in erster Linie für den Dienst ausgesondert und herausgerufen ist. Kenneth Hagin sagt, ein Prophet ist zumindest immer am Ende vollzeitlich da. Es ist in der Regel jemand, der ganz im geistlichen Dienst eintritt. Nicht jeder, der in den Geistesgaben dient, nicht jeder, der regelmäßig weissagt, siehe die Töchter des Philippus in der Apostelgeschichte, sind Propheten. Agabus war ein Prophet, den kennen wir ja aus der Apostelgeschichte. Wenn man im Amt des Propheten steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass man relativ regelmäßig Manifestationen von wenigstens 2 der 3 Offenbarungsgaben hat. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Unterscheidung der Geister. 1. Korinther 12, könnt ihr das nachstudieren. Ein Prophet hat Visionen und Offenbarungen. Gibt verschiedene Arten der Visionen. Da springe ich jetzt auch wieder mal drüber. Offene Visionen, ja, Bilder, Eindrücke oder eine direkte Inspiration, dass du den Mund aufmachst und Gott redet durch dich. Weissagung ist das. Dann gibt's unterschiedliche Bezeichnungen für die. Im Alten Testament wurden Propheten teilweise Seher genannt. Und da war das wirklich so. Da ist man zu diesen Leuten hingegangen zum Teil, um den Willen Gottes herauszufinden. Das machst du heute nicht mehr. So, die Mama meiner Schwiegermama, das war eine sehr prophetisch begabte Frau. Und wir hatten eine Zeit, da ist jeder in unserer mega großen Gemeinde im Keller damals zu der Oma gegangen und hat gesagt, Oma, bet doch mal. Was für ein Auto, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie, was ich da machen soll. Das ist so nicht richtig, das ist nicht in Ordnung. Das Erste, wo du den Willen Gottes erfährst, ist die Bibel. Super. Wenn du die liest, hilft das sehr. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gott dich an die Sachen erinnern kann, die da drin stehen, höher. Und manchmal ist das so, selbst wenn du einen Bibelleseplan hast, dass du das perfekte Futter für den Tag hast oder ein paar Tage vorher. Ich hatte gestern Morgen das perfekte Futter für meinen Tag gestern. Ich verrate dir keine Details, aber es war maßgeschneidert, hammermäßig. So, wenn du sie nicht liest, bist du wie jemand, der magersüchtig ist. Du bist völlig geistlich unterernährt. Du hast keine Kraft. Du bist nicht vorbereitet. Du kannst nicht richtig und falsch unterscheiden. Und das musst du, auch wenn ich hier stehe und predige. Versteht ihr? Wir müssen prüfen, was gesagt wird. Nicht mit dem Geist der Kritik, sondern mit der Bibel. Das ist wichtig. Und ich glaube, die Zeiten werden nicht besser. Die Bücher werden mehr, die Medien werden mehr. Du musst wissen, was du essen sollst und was giftig ist. Du musst wissen, was der Bibel widerspricht und wem du zuhörst und wen du besser ausschaltest und welches Buch du vielleicht wegschmeißt. Ich habe christliche Bücher weggeschmissen. Vernichtet. Wenn da drin steht, Heilung ist vorbei. Ich will nicht, dass das jemand aus meinem Altpapier rauskriegt, liest und glaubt, dass Gott so ist. Das will ich nicht. Wenn ich merke, da steht Müll drin, der nicht biblisch ist, dann fliegt das Ding, dann wird das zerruppt und vernichtet wird das. Ja? So. Okay, wir waren ja beim Propheten. Offenbarung, da sind wir wieder, sollen beurteilt werden. Ja, da hilft dir die Bibel nur bedingt. Da musst du dann mit dem Heiligen Geist irgendwie auch ganz gut verbunden sein. Weil wenn du da nicht geübt bist, dann weißt du nicht, was die Leute hier sonntags sagen, ist das von Gott? Und der Bernd war heute Gottesdienstleiter, der hat das beurteilt, das ist schon cool, wir haben das jetzt hier so, handhaben wir das. Aber der könnte sich ja auch mal irren. Oder du könntest gar nicht gemeint sein, oder du, verstehst du, du sollst mündig sein, nicht hin und her geworfen von irgendeinem Eindruck oder Bild. Du musst Gott fragen, ist das was für mich, Gott? Dann sagt er, vielleicht geht dich gar nichts an, trifft dich nicht, dann singst du weiter. Oder er sagt, tu mal Buße über das oder krieg mal deinen Hintern hoch da. Dann machst du das. Du prüfst das. Du fragst den Heiligen Geist. Du lernst, wo ist der Friede Gottes. Und der Friede Gottes ist nicht gleich gute Gefühle. Friede Gottes ist, da ist so ein Gefühl, das ist absolut richtig, aber oh, wenn ich das mache, wie wird die reagieren? Oh nein, und dann, was denken die dann von mir? Da müssen wir wieder drüber kommen, weil wir sind ja an dem Punkt, wir nehmen uns selber nicht mehr so wichtig, wir vertrauen dem Lokführer da vorne, wenn das Jesus ist, ne? Und gehen da durch. Du musst prüfen, du musst mündig sein. Und dein Trainer kann zwar sagen, geh jede Woche eine halbe Stunde laufen, aber laufen musst du. Die Turnschuhe anziehen, früher aufstehen oder früher nach Hause kommen, den Fernseher auslassen, die Zeitung liegen lassen und das Brötchen noch nicht essen, das musst du machen. So, wir sagen es dir jeden Sonntag und es nervt dich und ärgerst dich. Sollen die doch für mich die Bibel lesen und mir das sonntags alles sagen, was ich brauche für die nächsten 7 Tage, aber so läuft das nicht. Du musst was tun. Ja, Jesus hat getan, aber du bist gefragt. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen dem Dienst des Propheten im Alten und im Neuen Testament, aber wir haben nicht diesen Status im Neuen Testament. Heute sollen wir alle Gottes Stimme hören, alle die Geistestaufe empfangen. Und das ist so, also ich habe darüber schon geheult. Ich habe schon geheult, weil ich mit Leuten zusammengesessen habe bei uns im Büro, die gesagt haben, die Geistestaufe ist nicht biblisch, das ist heute nicht mehr so, das ist auch alles vorbei. Bis hin zu dem Punkt zu sagen, das kommt von da unten. Und in dem Moment war das, wie wenn mein Leben mit dem Heiligen Geist wie ein Film an mir vorbeiläuft. Und ich habe gedacht, das tut mir so leid. Das hat mir so Schmerzen gemacht innerlich, dass ich gedacht habe, wie kannst du auf den Heiligen Geist verzichten wollen? Wie kannst du auf diese Fülle, wie, das kann doch, lies doch nochmal 1. Korinther 14, lies das doch nochmal und guck nicht ins Internet bei dem und wirf alle Bücher von mir aus, wirf alle Bücher weg, aber die Bibel, lies die mal mit gesundem Menschenverstand, schalt dein Gehirn ein und frag Gott und dann erzähl es mir nochmal. Es ist irrational, was es gibt, total irrational. Der Heilige Geist ist solch ein Schatz. Die Gaben des Heiligen Geistes sind solch ein Schatz. Klar, da gibt's auch Müll und Käse und Eindrücke, die fleischlich sind. Wollen wir deswegen das Kind mit dem Bad ausschütten? Wir wollen, was Gott will. Und wenn Gott gedacht hat, das gehört dazu, dann wollen wir das. Ich will das. Und Leute, es gibt heute prophetische Dienste, die sind der Hammer. Habe ich euch auch schon mal erzählt. Habe ich buchstäblich heulend auf dem Küchenfußboden gelegen. Der Uwe war gerade wieder mal dabei, einen unserer zusammengebrochenen Rollläden zu reparieren. Ich glaube, das war der im Bad schon länger her. Und dann habe ich gedacht, ich habe eine Predigt gehört und dann hat er da so prophetische Worte weitergegeben. Und die waren so konkret und die Leute waren so berührt und mit Namen und Hausnummer und Telefonnummer. Und Und es ist in einem Umfeld, dem ich absolut vertraue, wo ich weiß, es ist kein Bluff und kein Gemache. Und ich habe gedacht, ich mich zerreißt es, weil ich gedacht habe, Gott ist wirklich da. Gott ist wirklich da und Gott wirkt heute und haut die Leute aus den Socken da bei denen. Wie cool ist das denn? Das fühle ich auch. Zu sagen, ich empfinde, der Herr sagt dir, er liebt dich. Es ist super, wenn das dran ist. Aber versteht ihr, wenn Gott dir sagt, du hast gestern unter deinem Auto gelegen und geschraubt und dabei hast du deiner Schwiegermutter geflucht oder was auch immer, ja, so. Und dann bring das mal in Ordnung. Wer war das übrigens? Nee, egal. Versteht ihr? Das ist so cool. Und die Bibel sagt, das überführt Leute von Sünde. Das überführt die Leute, die von draußen reinkommen. Und nur weil Schwester Eulalia manchmal im Fleisch geweissagt hat und du es gemerkt hast, es irgendwie fühlt sich nicht so prickelnd an gerade, wollen wir deswegen den Hunger aufgeben nach mehr vom Heiligen Geist? Also ich will das nicht. Man kann ja auch Buße tun für falsche Eindrücke. Hat der Mann, der da so tolle Eindrücke weitergegeben hat, gesagt, wenn du dich mal irrst, sag's öffentlich, genau wie du öffentlich geweissagt hast. Hilft, in der Demut zu bleiben. Coole Kiste. Und ich glaube, es gibt keinen, der sich nicht irrt. Also er sagt das und er ist also extrem. Okay. Wenn du so ein persönliches Wort kriegst, nebenbei bemerkt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe da einen Eindruck. Hör dir das an, nimm's mit nach Hause in deine Gebetszeit. Und dann fragst du Gott, war das von dir? Und du kaufst dir nur das Auto und du heiratest nur den dann, wenn du dir sicher bist, dass das nur eine Bestätigung war von dem, was eigentlich in deinem Herzen schon klar ist. Manchmal hat man die Sachen, man weiß eigentlich schon, aber man hat sich nicht so richtig in die Richtung bewegt. Und dann kommt einer und sagt was und du weißt, okay Gott, jetzt habe ich es geschnallt. Das ist eigentlich so das Häufigste, was ich erlebe. Es ist eine Bestätigung. Kenneth Hagin sagt etwas sehr Bewegendes. Er sagt, dass er erst 1958, nachdem er bereits 24 Jahre im vollzeitlichen Dienst war, in das Amt eines Propheten eingetreten ist. Gott rüstet Propheten zu und fügt hier und da etwas dazu und schaut, wie treu du bist und ob er dir mehr anvertrauen kann. Hagin schreibt, als ich jünger und seelisch und geistlich unreifer war, hätte ich es niemals geschafft, wenn mir damals die Ämter und Stellungen anvertraut wären, die ich jetzt erfülle. Mein Kopf wäre so aufgebläht gewesen, ich wäre durch keine Tür mehr hindurchgekommen. Gott ist weise. Etwas anderes sagt er noch, das fand ich auch bemerkenswert, das habe ich mir in das Ohr geschrieben. Er sagt, ein Prophet ist in erster Linie ein Prediger und Lehrer des Wortes Gottes. Es ist nicht einer, der mit gewissem Timbre in der Stimme rumschreit, so spricht der Herr, sollten wir sowieso nicht sagen. Wir können doch sagen, ich habe den Eindruck, möglicherweise sagt Gott gerade, wenn er es ist, musst du das nicht mit dramatischen Worten unterstreichen. Du kannst es einfach sagen und der, den es betrifft, der wird es empfangen. Ja, abschließend möchte ich sagen, Apostel und Propheten sind zwei Ämter, die Christenheit ein Stück weit aus dem Blick verloren hat. Aber was ist noch passiert? Wenn wir uns aufmerksam umschauen, merken wir haben Brüder und Schwestern, die das ganz ablehnen. Die sagen vielleicht nicht mal, das ist von unten, aber das gibt's bei denen nicht. Lehre über Geistestaufe, das Einbeziehen des Heiligen Geistes, Risiken eingehen in dem Bereich, prophetischen Dienst ernst nehmen. Warum ist das so, dass ein Großteil des Leibes Christi heute diese beiden Dienstgaben ablehnt? Viel Grund ist Angst, vielleicht schlechte Erfahrungen, aber auch eine durch bestimmte Traditionen einfach geprägte Theologie. Was man hört, das glaubt man. Was gepredigt wird, wenn du in der Gemeinde sitzt, wo sie dir sagen, es ist vorbei mit der Heilung, wo soll dein Glaube für Heilung herkommen? Es sei denn, du beschäftigst dich privat ganz viel damit. Vielleicht ist es auch so, dass sich unser Feind der Kraft dieser Dienste bewusst ist und auch entsprechende außerbiblische, unbiblische Theologien nährt. Zumindest ein Gedanken wert. Punkt. Lass uns doch kurz aufstehen und miteinander beten. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Epheser 4. Ich danke dir für Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ich danke dir, dass du die Fülle hast für deine Braut, um sie vorzubereiten für den Tag X, um sie bereit zu machen, das Werk des Dienstes zu tun. Damit sie fähig und imstande ist, Menschen für dich, Jesus, zu gewinnen, sie im Glauben festzumachen und sie selber wieder auszusenden. Ja, das wollen wir. Wir wollen, dass dein Reich sich multipliziert. Und ja, ich kann nicht sagen, dass ich all das verstehe. Ich verstehe nicht alles im Zusammenspiel, aber ich finde es total spannend und ich bin neugierig auf mehr und ich möchte mehr. Und Vater Gott, ich bete für unsere Gemeinde, für das Christuszentrum, dass du uns in die Fülle hineinführst, dass du uns das ganze Fundament gibst, den ganzen Grund, die ganze Ausstattung. Ich bete, dass du Männer und Frauen herausrufst, die berufen sind zu trainieren, die berufen sind, andere anzuleiten. Ich bete, dass die, die spielen sollen, die Mehrheit vielleicht sind, dass sie das cool finden zu spielen und nicht denken, ach, ich wäre so gerne Trainer. Herr, gib uns doch die Freude an unserer Berufung. Gib uns die Klarheit an unserer Berufung. Und gib uns den Spaß am Zusammenspielen und zu gucken, wie toll der eine die Tore hält und wie wunderbar der andere stürmt und der Trainer im Hintergrund einfach sagt, woran wir arbeiten müssen. Herr, das ist doch faszinierend. Und alles dient letzten Endes dazu, dass dein Reich gebaut wird, dass Menschen nach Hause kommen und dass die Welt eine kraftvolle Gemeinde sieht. Eine Gemeinde, wie du sie dir vorgestellt hast, Jesus. Eine Gemeinde, deren Eckstein du bist, die dir Ehre macht, die Menschen staunen lässt und denken lässt, boah, die sind so verschieden und was sie da bewegen und wie die zusammen, das ist ja der Hammer. Herr, die Menschen sollen begeistert sein, nicht von uns in erster Linie, sondern von dir in uns. Herr, im natürlichen Leben werden wir so wahrscheinlich nie zusammen. Aber das ist so cool, wie du uns zusammenstellst. Und ich bete, Herr, form jedes einzelnen Berufung, form unsere Gaben, form unseren Charakter. Das ist vielleicht das Allerwichtigste, Gott. Bewahr uns vor Stolz und gib uns ein treues Herz, das mehr daran interessiert ist, dass du groß bist, als dass man selber groß ist. Hilf uns, dass wir Sachen nicht so wichtig und persönlich nehmen und nicht mit verletzten Gefühlen darum eiern über Jahrzehnte. Dass wir es hinter uns lassen, drüber wegkommen und sagen, Jesus, was soll ich tun? Gott, lass uns solche Männer und Frauen sein. Lass uns solche Jugendlichen erleben. Herr, die sollen uns überholen. Die sind cool und ich danke dir für die Jugend. Möchte beten, Herr, dass wir ihr Sprungbrett sein können, dass es dann so richtig abgeht, Herr, wenn sie übernehmen. Aber wir sind noch nicht alt, Herr. Wir sind noch mittendrin im Spiel. Und meine Muskeln sind noch warm. Ich bin noch dabei, Herr. Und wir sind noch dabei. Gebrauch uns, Gott. Und leite uns. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns stehen bleiben. Ich möchte noch ein Gebet der Hingabe beten, weil alles fängt damit an, dass wir Jesus kennenlernen. Hey, da draußen gibt es viele Religionen, viele Meinungen, viele spirituelle Angebote. Aber wir hier, wir sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Jesus Christus ist für deinen Dreck, für deinen Müll gestorben. Und du hast Dreck am Stecken. Die Bibel sagt, es ist keiner so heilig, dass er vor Gott bestehen kann. Es gibt einen Moment, wo du deine Mutter und deinen Vater nicht geehrt hast. Da gibt's den Radiergummi, den du geklaut hast, oder das Computerprogramm, was du raubkopiert hast, oder was auch immer, die Lüge, die du gesagt hast, die hässlichen Gedanken, die du gedacht hast. Keiner ist heilig. Gott allein ist heilig und der macht Leute heilig. Und das macht er durch Jesus. Wenn wir uns klein machen und sagen, Gott, du hast recht und ich hatte Unrecht, und ich möchte gerne dich kennenlernen, ich möchte dich bitten, dass du mir meinen Müll und meine Schuld vergibst, dann sind wir angekommen. Dann sind wir an dem sicheren Ort. Dann sind wir bei Gott. Und wenn du das noch nie gemacht hast oder zur Unterstützung heute wiederholen möchtest, dann bitte ich dich, sprich mir folgendes Gebet nach und triff eine Entscheidung, zu Gott heute Ja zu sagen. Okay. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Du hast recht. Ich habe Müll gemacht. Und ich bitte dich, vergib mir meine Lebensschuld. Ich möchte ein Kind Gottes werden und dir, Jesus, nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit. Amen. Amen. Lass doch deine Augen zu, guck mal so runter, nicht, neugierig sein und ich möchte fragen, ist jemand heute hier, der das zum ersten Mal ganz bewusst entschieden hat? Hey, ich gebe Gott meinen Müll, ich will ein Kind Gottes werden. Dann heb bitte deine Hand, so wie ich sie jetzt hebe. Ist jemand da, der das gebetet hat? Passiert nichts Schlimmes. Würde sie nur gern kurz segnen, dich gern kurz segnen. Ist jemand da? Okay, ich sehe keine Hand. Wenn es doch so ist und hast dich nicht getraut, nach dem Gottesdienst bin ich auch da. Einfach auf mich zusteuern. Ja, herzlichen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid super.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.